Deutschlandfunk Kultur heute.
Ja, Peter Handke hat jetzt seine Literatur-Nobelpreis-Urkunde und die Medaille gerade überreicht bekommen von Schwedens König Carl Gustav in Stockholm, zusammen mit den anderen Ausgezeichneten. Glückwunsch an Sie. Ein subtiler Kommentar zu Handkes viel diskutiertem Einsatz im Balkankonflikt findet sich heute bei der Suchmaschine Google. Auf der Startseite begrüßt Google alle mit einer Frau und Bücherseiten, die sich umwandeln in Friedenstauben. Mit diesem Doodle erinnert Google heute an die Pazifistin und Schriftstellerin Bertha von Suttner. 1905 bekam sie als erste Frau den Friedensnobelpreis. Ihr berühmter Romantitel: Die Waffen nieder. Unsere Themen, zu denen Sie Henning Hubert begrüßt: moderner Tanz in Israel, der Medienkünstler Olaf Nikolai in Darmstadt, eine Basler Ausstellung zur Ökonomie der Ungleichheit und zu Beginn Ungarn. Ein neues geplantes Kulturgesetz hat gestern tausende Demonstranten in Budapest auf die Straße gelockt. Sie protestierten dagegen, dass es schon morgen im Parlament verabschiedet werden soll, mit dem Ziel, Kultureinrichtungen durch die ungarische Regierung unter Viktor Orbán stärker zu kontrollieren. So soll ein nationaler Kulturrat geschaffen werden. Zweck: Er soll, Zitat, die strategische Lenkung der kulturellen Sektoren durch die Regierung gewährleisten, so der Gesetzentwurf. Unter anderem sieht der Entwurf vor, dass die Regierung bei der Bestellung von Stadttheaterintendanten bestimmt eingreifen kann. Bisher war es so, dass die Städte und Gemeinden allein entscheiden, wer die von ihnen betriebenen Theater leitet. Kurz vor der Sendung konnte ich den Literaturwissenschaftler und Politologen Wilhelm Droste in Budapest erreichen. Er hat die Proteste verfolgt. Agenturen in Deutschland sprechen von tausenden Demonstranten gestern. Was schätzen Sie?
Ja, das ist immer eine Frage ein bisschen der Brille. Die Demonstranten reden von 5.000 und die gegen diese Demonstration sind, reden von 1.000. Ich denke, 3.000 ist realistisch. Das passt auf diesen sehr schönen innerstädtischen Platz, den Modderatsch-Platz. Und der war wirklich richtig voll. Die Stimmung, die einheitliche Stimmung und die Solidarisierung verschiedenster Theater untereinander, das war sehr imposant zu sehen.
Warum fürchtet denn vor allem die Theaterszene das geplante Kulturgesetz?
Im Grunde genommen ist die noch nicht so monopolistisch regierungsabhängig. Wie Sie schon sagten, noch bestimmen eigentlich die Kommunen über die Besetzung der Theater. Und das war schon klar, am 13. Oktober verlor die rechte Fidesz-Partei Mehrheiten in vielen großen Städten und vor allen Dingen auch in Budapest. Und dann war völlig klar, jetzt wird wahrscheinlich so gut wie eben möglich das Wasser abgedreht und man wird im Grunde genommen die Bürgermeister dadurch entmachten in ihrer Entfaltungsmöglichkeit.
Dabei hilft auch so ein bisschen das ungarische Wahlrecht, 2/3 Mehrheit an Sitzen für die Rechten derzeit im Parlament. Und dieses Gesetz soll jetzt so im Schnelldurchlauf, im Turbo durchgepeitscht werden, um, ja, ich zitiere mal, die Interessen des Erhalts, des Wohlergehens und des Gedeihens der Nation aktiv zu schützen. Warum überhaupt diese Formulierung?
Ja, das ist dieser feierliche Ton, mit der sich die Rechte immer das Deutungshoheitsrecht auf alles sozusagen sichert, weil sie sprechen aus dem Munde der Nation. Und dieser feierliche Text, der ist dann immer die Einleitung für solche Gesetze und die gehen dann letztlich mehr oder weniger um bloße Machtzugriffe auf alles, was da kommt. Angekündigt war bereits schon länger als ein halbes Jahr, schon ein ganzes Jahr redet man auch vom Kulturkampf in Ungarn. Das ist im Grunde der neue Schub, mit dem das Ganze jetzt fortgesetzt wird. Jetzt trifft es vor allem die Theater.
Wer dürfte denn reinkommen in den dafür vorgesehenen Nationalen Kulturrat? Gibt es da schon konkrete Pläne, wer das dann macht, diese Art Arbeit?
Ja, wenn ich diese Gesetze jetzt richtig gelesen habe, dann ist das wirklich eine reine Parteidiktatur. Also im Grunde genommen ist dort noch jeder Einfluss der Zivilgesellschaft oder gar der eigentlichen Kulturträger ausgeschlossen. Und das macht eben die Menge auch so erbost. Deswegen kommt es zu dieser Wut, die sich in dieser Demonstration entfaltet hat.
Haben die Protestler auch Macht? Gibt es noch so eine Art Feintuning an dem Gesetz oder wird es durchgepeitscht?
Ja, gestern wurde schon gefeiert, das konnte ich jetzt im Einzelnen nicht recherchieren, dass gewisse Dinge zurückgenommen worden sind, dass also in dieser Absolutheit der Ton gedämpft wurde. Auch das ist eine Taktik der Regierungspartei. Sie haut sehr provozierende Dinge raus und dann merkt sie, die Straße rührt sich und fängt dann immer an, leichte Korrekturen auszuüben, um dann aber im Wesentlichen dann doch ihre Geschichte durchzudrücken. Das müsste man genauer studieren, was jetzt am Mittwoch, am morgigen Tag abgestimmt wird im Parlament.
Jetzt geht es um die Führungsposten, vor allem in Theatern. Wo geht es denn auch ums Geld? Ich stelle mir vor, bei der freien Theaterszene doch immer.
Ja, die freie Theaterszene leidet schon seit vielen, vielen Zeiten. Denen wurde sozusagen jegliche Unterstützung entrissen. Und das hat viele in große Existenzkrisen geführt. Und das Theater ist ein unglaublich wichtiger Ort in Budapest, weil das tatsächlich noch ein Forum der Meinungsvielfalt ist. Die Theater sind voll. Da wurde auch demonstriert, wir gehen ins Theater, aber nicht in die Stadien, weil Orbán baut jede Menge Fußballstadien, da geht kein Mensch rein. Und die Theater, die einen großen Zulauf haben, die geraten unter finanzielle Schwierigkeiten.
Die Einschätzung des Literaturwissenschaftlers Wilhelm Droste in Budapest zum umstrittenen Kulturgesetz, das dort morgen verabschiedet werden soll. Der moderne Tanz kann Indikator sein für den Zustand einer Gesellschaft. Festivals spiegeln Stimmungen wider unter Künstlern und im Publikum. Zum 25. Mal fand in Israel die International Dance Exposure statt, in Tel Aviv. Das Tanzfestival resümiert die Jahresproduktion israelischer Choreografen. Sie ringen mit der Politik, aber auch mit Identitätsfragen und der Ästhetik. Christian Gampert hat Eindrücke gewonnen zwischen Abschied nehmen und trotzigem Wir bleiben hier.
Zu den vielen Widersprüchen von Tel Aviv gehört es, dass das Leben hier schwierig und teuer, aber ungemein produktiv ist. Dass alle, zumindest alle Künstler, irgendwie weg wollen, aber am liebsten auch da bleiben. Dass man Netanyahu nicht mag, aber im Grunde politisch auch nicht weiter weiß. Die nach wie vor exzellente Tanzausbildung, die man hier bekommen kann, vor allem am Suzanne Delal Center, führt bei den Jungen zu den seltsamsten Selbsterkundungen. Das Schöne und das Selbstquälerische liegen in Israel oft nah beieinander. In diesem Jahr war es so, 4 Tage lang sah man Duos über Herr-Knecht-Beziehungen, kleine Gender-Exerzitien, politische Belehrungen, Körperfragmentierungen, komplizierte Love-Stories, weibliche Selbstbefreiungen, alles durchaus sehenswert. Und am Ende kommt Ohad Naharin von der Batsheva Dance Company und zeigt allen, wie es wirklich geht. Indem man nämlich gar nicht zu viel tanzt, das Wenige aber richtig. Jedes Jahr gibt es einen besonderen Programmpunkt. Diesmal hatte man den artistischen, taubstummen Tänzer Amnon Damti eingeladen, der die Musik nur über die Bodenvibration wahrnehmen kann, der aber mit Tanz sein Leben bestreitet. Two Worlds heißt das Programm und die Zwei-Welten-Theorie zwischen Tauben und Hörenden, Armen und Reichen, Israelis und Palästinensern war auch in anderen Produktionen die Folie. Eine erfolgversprechende Strategie, mit der komplizierten israelischen Situation umzugehen, ist Witz, Humor, Selbstironie. Sharon Zuckermann-Weiser, der neue Star der israelischen Tanzszene, macht das ganz offensiv. Ihre Selbstreflexion auf offener Bühne ist lustig und abgründig zugleich, weil das, was gerade getanzt wurde, immer wieder in Frage gestellt wird.
Every phrase in the piece, it's a dramaturgic step. It's really very, very, very calculated.
Zuckermann-Weiser war mit 2 herausragenden Produktionen auf der Exposure vertreten. Einer eigenen Arbeit, die uns vorführte, wie wir uns täglich selbst in Szene setzen, uns choreografieren, und mit einem von dem Komiker Hillel Kogan inszenierten Stück, in dem sie den weiblichen Widerpart übernahm. Die beiden untersuchten etwa, was es heißt, cool zu sein. Sehr lustig. Auch Jossi Berg und Odette Graf gehören in diese Riege der Tragikomiker. In ihrem neuen Stück choreografieren sie zu lauter kitschigen, lächerlichen Liebesphrasen aus bekannten Popsongs, legen dabei aber auch die Bedürftigkeit der Tänzer frei. Der Tanz kann aber auch politisch dagegenhalten. Ofir Judilevich inszenierte eine Performance im öffentlichen Raum, bei der die Tänzer wie Tote auf eine Terrasse fielen oder in Abbruchhäusern Sturzübungen absolvierten.
I don't know if people understand how risky that is, because almost every action we did here was illegal.
Zwischen den Wolkenkratzern am Strand und dem Suzanne Delal Center stehen nämlich jede Menge heruntergekommene Häuser, die in den nächsten Jahren der Bodenspekulation zum Opfer fallen werden und sorgfältig gehütet werden. Dagegen nimmt sich Avi Kaisers Suche nach dem Körper als Nullpunkt fast existenzialistisch aus. Der jetzt immerhin 65 Jahre alte Kaiser, einst in der Graham-Technik ausgebildet, arbeitet sich immer noch an den Verletzungen der Kindheit und des Militärs ab, nutzt Texte von Michel Foucault und die Kantaten von Bach. Und die großen Kompanien, Rami Be'er von der Kibbutz International Dance Company, inszenierte sein Bemühen, ein guter Bürger zu sein, a good citizen heißt das Stück, und erinnerte an Ben-Gurions Versprechen in der israelischen Unabhängigkeitserklärung, während seine Tänzer von düsteren Lemuren bedrängt wurden. Und Ohad Naharin veranstaltete mit Batsheva einen wahnwitzigen Trauerzug in Zeitlupe, der immer wieder von kämpferischen Bewegungsexaltationen unterbrochen wurde. Zwischen Trauer und Widerstand, man mag das politisch lesen. Die reale Gefahr aber ist, dass immer mehr Künstler Israel verlassen, weil sie mit der Stagnation nicht zurechtkommen. Und das wäre das Schlimmste, was passieren könnte.
Christian Gampert über modernen Tanz in Israel. Jetzt geht es um den Konzeptkünstler Olaf Nicolai, Jahrgang 1962, in Halle geboren, aufgewachsen in Karl-Marx-Stadt, heute wieder Chemnitz. Zurzeit präsentiert ihn das Museum Künstlerkolonie in Darmstadt. Er ist Wilhelm-Loth-Preisträger 2018 und ein Künstler mit unglaublich abwechslungsreichen Arbeiten. Dazu gehören Formate wie Künstlerbücher, wie Radiostücke, Filmskripte oder Aktionen. 7 Monate dauerten seine Boomerang-Schnitzereien auf dem Pavillondach der Kunstbiennale in Venedig. Christiane Vielhaber, sie war in Darmstadt und ist jetzt im Studio. Sie wollen immer was sehen. Was haben Sie denn von Olaf Nicolai gesehen?
Ja, ganz schöne Sachen eigentlich. Zum Beispiel, dass er unterscheidet zwischen Kunst und Natur und immer denkt, wie machen wir das eigentlich? Und dann kommen sie in den Keller des Künstlerhauses und dann ist eine große Wand. Sie denken, das ist informelle Malerei. Und das sind aber, das ist die Entstehung der Galaxien, wie man uns die so vorstellt im Fernsehen oder in Büchern. Und dann hat er ausgeschnitten, alles, was so in der Zeitung zu finden ist, Schwarz-Weiß und Farbfotos, über alles das, was im Weltraum passiert. Und wir sind so gewohnt zu sehen, da ist die Milchstraße und dann ist es rot und dann ist es grün und das klebt da rein. Und er weiß ganz genau, das ist nur am Computer generiert. Also die Informationen, die die Techniker kriegen, das sind Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen und daraus machen die für uns Bilder. Oder es gibt 70 Fotografien von ihm. Er ist dann nach Kalifornien gefahren in diesen Park, wo Zabriskie Point gedreht worden ist und da darf man eigentlich nicht raus. Und dann erklärt er einem, er ist da nachts doch raus und hatte aber nur sein Handy und es war stockduster. Und dann hat er Fotos gemacht, das muss man ihm einfach glauben. Hat er diese Fotos mit seinem Handy, mit dem Blitz wirklich gemacht? Und sie sehen dann, das sieht ganz hübsch aus, so Moose und sowas alles und schroffe Steine. Und wenn Sie den Schluss von Zabriskie Point kennen, wo die nackten Paare diesen Stein, diese Berge runterrollen, dann denken Sie, die holen sich aber alle einen kaputten Rücken. Ist das da wirklich gedreht? Also er hat auch Spaß daran.
Das klingt nach einem Rundgang mit dem Künstler. Ist denn Olaf Nicolai auch Uhrenmensch? Kommt das auch rüber?
Ja, da ist er dem Deutschlandfunk, als er gehört hat, ich komme vom Deutschlandfunk, da sagt er, das ist ganz toll. Er hat vom Deutschlandfunk Atmos gekriegt. Sie kennen das ja, schneid mal die Atmos raus oder die Atmo rein, damit man so ein bisschen Atmosphäre hat. Und das hat er gebraucht für eine Installation, die ist ohrenbetäubend. Der Deutschlandfunk hat ihm also Atmos gegeben, die rausgeschnitten sind hier vom Sender, wo Demos waren, also politische Demos. Aber sie hören nur, sie hören dann Kinder im Hintergrund und die Leute reden. Sie hören überhaupt keine richtigen Reden oder nicht so, ne? Sondern aber das ist so laut und das ist dann doch, ich finde das auch ziemlich geistreich. Das passt aber auch dazu, er ist kein studierter Künstler, er ist studierter Germanist und wurde promoviert über Ernst Jandl. Und seine Lust an der Sprache oder an Büchern oder Sprachspielen, das merkt man auch seiner Kunst an.
Wie heißt die Ausstellung und was interessiert die Ausstellungsmacher denn?
Also die Ausstellung heißt, ich muss das jetzt vorlesen, ich kann das auch nicht, ist alles auf Englisch, obwohl er ja nun deutschsprachig ist. Ein leichter Dampf aus gebundenem Material, ausströmend wie rennende Geister entlang. Da könnte man auch so ein schönes Gedicht draus machen. Ich weiß auch gar nicht, woher er diesen Text hat. Ich glaube nicht, dass es Jandl ist. wie wohl die Literatur eine große Rolle spielt. Und wenn Sie vorhin gesagt haben, Chemnitz, Marxismus spielt eine große Rolle, er ist wahnsinnig belesen, nicht nur ideologisch, auch nicht eindeutig oder einseitig, sondern er weiß, wovon er spricht, wenn er Georg Lukács zum Beispiel zitiert. Und das ist eine witzige Sache. Von Ernst Maria Olbricht ist das Turiner Schlafzimmer von 1901 in diesem Künstlerhaus. Und das ist so richtig Jugendstil hoch drei. Traumhaft. Und dann hat er ein Foto gesehen, das Arbeitszimmer von Georg Lukács, und da sind gestickte Kissen. Und diese Kissen hat er nachweben lassen oder nachsticken lassen, und die liegen jetzt auf diesem Bett, und sie denken erstmal, das könnte eigentlich Freuds Arbeitszimmer sein. Man kennt doch diesen Teppich, der da auf dieser Liege liegt, wo sich die Leute hinlegen mussten. Und sowas ist einfach geistreich, aber ich muss zugeben, ich hatte das Privileg, mit ihm durchzugehen, und wenn er einem das dann erzählt, von alleine wäre ich nicht drauf gekommen.
Christiane Vielhaver über die Olaf-Nikolai-Ausstellung in Darmstadt. Dankeschön. Vergangenes Jahr ging Olaf Nikolai für das Berliner Ensemble der Frage nach, warum sich ausgerechnet die antikapitalistische Brecht-Gattin Helene Weigel einen westdeutschen Mercedes als Dienstwagen zulegte. Diese spannende Frage soll jetzt mal überleiten zu unserem letzten Beitrag. Das Kunstmuseum Basel stellt eine fortschreitende Ökonomisierung sämtlicher Lebensbereiche in unserem Leben fest, individuell und im Kollektiv. Was bedeutet das? In der Kunst, auf Gemälden, wird diese Frage schon lange gestellt. Und in Basel wurde nun im Fundus gesucht nach Konfliktträchtigem ab der Dürerzeit. Hinzu kommen zeitgenössische Arbeiten, die sich zum Beispiel mit Ausbeutungstendenzen für die Arbeiter beim großen Onlinehändler Amazon auseinandersetzen. Aus Basel Johannes Halder über die Ökonomie der Ungleichheit.
Das Thema ist gewiss nicht neu. Schon im 16. Jahrhundert hatten niederländische Maler dargestellt, wie ganze Armeen bewaffneter Handelsschiffe über die Meere segelten, um die Welt ökonomisch zu erobern und ferne Kolonien auszubeuten. Und Pieter Bruegel der Ältere schildert um 1570 in einem Kupferstich, wie Landarbeiter in den Gärten ihrer Herrschaften schuften, während diese sich gleich daneben ungeniert vergnügen. Beide Beispiele sind hier zu sehen, und wenn uns der chinesische Regisseur Wang Bing in einem 15 Stunden langen Film den unerträglichen Alltag chinesischer Textilarbeiter vor Augen führt, deren Schicht eben jene 15 Stunden dauert, ist klar, dass sich an der beklagenswerten Ungleichheit zwischen Arm und Reich so gut wie nichts geändert hat, sagt der Kurator Sören Grammel.
Die Ausstellung schlägt da eigentlich einen Bogen bis zurück zum Beginn des 16. Jahrhunderts, wo die Globalisierung beginnt, nämlich mit der sogenannten Entdeckung der Welt, die auch eine Eroberung und Vereinnahmung der Welt war und wo eigentlich ganz viel der Spielregeln, die damals aufgebaut worden sind, die haben ja im Grunde eine Kontinuität für die heutige Situation.
In 13 Räumen breitet sich das Drama aus. Da sehen wir die originale Steuererklärung eines amerikanischen Sklavenhalters von 1815, in der 140 Menschen als Besitz deklariert sind, wie Kutschen oder Vieh. Und fassungslos stehen wir vor einem bizarren Metallkäfig, den der neuseeländische Künstler Simon Denny nachgebaut hat. Es ist, man mag es kaum glauben, ein optimierter Arbeitsplatz für den Amazon-Konzern, der seine Beschäftigten wie Leibeigene behandelt und kontrolliert.
Das ist ja diese irre Geschichte, dass Amazon ein Patent eingereicht hat beim amerikanischen Markenamt über einen Käfig, in den die Arbeiter dann drin sitzen. Der ist von außen verriegelbar, nicht von innen, quasi eingesperrt ist. Da sind Greifarme dran, Rollen drunter. Die Idee war, damit können die in gewissen Lagerbereichen eben rumrollen, die Waren entnehmen über die Greifarme. Und das Komische ist ja, dass der Amazon-Gründer Jeff Bezos, also der derzeit geschätzte reichste Mensch der Welt, sich solche Leute oder die Leute, die für solche Leute arbeiten in solchen Firmen, solche Erfindungen ausdenken.
Der Käfig wurde dann zwar nie gebaut, doch der Konzern hat inzwischen raffiniertere Methoden auf Lager. Die Mentalität ist die gleiche. Die Schau versucht ein bisschen viel. Sie behandelt Klimawandel und Rohstoffmonopole, Migration und Menschenhandel, Finanzmarkt, Kriege und Verteilungskonflikte, Kapitalströme, die außer Kontrolle geraten sind. Das System ist nicht mehr greifbar, sondern fluktuiert durch die ganze Welt, die damit zur Ware geworden ist, mit prosperierenden Metropolen und ausgebeuteten Peripherien. Manches ist mehr soziologische Studie als Kunstwerk. Man muss sich mühsam durcharbeiten. Da gibt es eine 14 Meter lange Wandtapete über die Verflechtungen des globalen Ölgeschäfts Oder die Arbeit von Andreas Siegmann, der in jahrelanger Fleißarbeit erschreckende Fakten zu den Saatgutmonopolen zusammengetragen hat. Die Frage ist nur, wer sich hier die Zeit nimmt, diese Schautafeln zu studieren. Und wenn der irische Künstler Richard Mosse das menschliche Elend der berüchtigten Flüchtlingslager auf Lesbos in perfekt durchkomponierten Videos verarbeitet, hat man das Gefühl, dass er das Grauen eher ästhetisch verklärt als erklärt. Freilich, Lösungen gibt es hier keine und eine Absolution unseres schlechten Gewissens durch die Kunst schon gar nicht. Andererseits, die rot und weiß gesprenkelte Tulpe, die Maria Sibylla Merian um 1680 aquarelliert hat, ist nicht weniger schön, wenn man weiß, dass die exotischen Blumen damals Spekulationsobjekte waren, die den ersten dokumentierten Crash der Wirtschaftsgeschichte ausgelöst haben.
Die Ökonomie der Ungleichheit, jetzt zu sehen im Kunstmuseum Basel. Und nun weitere Kulturmeldungen, Nobelpreisverdächtige heute von und mit Doris Szefanoska.
Ja, Peter Handke und Olga Tokarczuk haben ja heute kurz vor Beginn unserer Sendung ihre Literaturnobelpreise vom schwedischen König Carl Gustav entgegengenommen. 9 Millionen schwedische Kronen beträgt das Preisgeld. Das sind umgerechnet 850.000 Euro. Und Olga Tokarczuk will bekanntlich einen Teil ihres Preisgeldes für eine Stiftung zur Unterstützung von Schriftstellern und Übersetzern verwenden. Das hat das deutsche PEN-Zentrum heute geschickt genutzt, um für den PEN Emergency Fund ein wenig die Werbetrommel zu rühren. Dieser hilft Autorinnen und Autoren, die von Tod und Inhaftierung bedroht sind. Und das deutsche PEN-Zentrum hat heute anlässlich der Nobelpreisverleihung an Heinrich Böll erinnert. Der Nobelpreisträger von 1970 hatte nämlich damals ein Zehntel seines Preisgeldes zur Verfügung gestellt für den damals neu gegründeten Fonds. In Kultur heute sprechen wir morgen nochmal über die Verleihung der Literatur-Nobelpreise und zwar mit dem Schriftsteller und Literaturkritiker Helmut Böttiger. Wir hatten ja berichtet, dass eine für 120.000 Dollar auf der Art Basel Miami verkaufte Bananeninstallation von Maurizio Cattelan von einem anderen Künstler aufgegessen worden ist. Danach hatte man die Banane erstmal ersetzt, später aber wieder entfernt. Jetzt hat ein Mann an der Leerstelle mit rotem Lippenstift eine Botschaft an die Wand geschrieben, und zwar »Epstein didn't kill himself«. Roderick Weber bezeichnete auch diese Aktion als Kunst. Er wurde aber trotzdem festgenommen. Seine Botschaft bezieht sich auf den Milliardär und Sexualstraftäter Jeffrey Epstein, der sich auch als Kulturmäzen in Florida hervorgetan hat. Er war im vergangenen Sommer tot in seiner Gefängniszelle aufgefunden worden und man geht von Suizid aus. Allerdings gab es auch Spekulationen, ob er wegen seiner Verbindungen zu Trump, Clinton und Prinz Andrew umgebracht wurde. Ist das ein Obdachloser auf einer Bank oder der Weihnachtsmann auf seinem Schlitten? Ein neues Kunstwerk des britischen Streetart-Künstlers Banksy in Birmingham zeigt auf einer Backsteinmauer 2 fliegende Rentiere, und zwar scheinen sie eine davorstehende Bank zu ziehen. Auf einem Video, das Banksy auf Instagram gepostet hat, liegt ein obdachloser Mann namens Ryan auf der Bank. Dazu erklärte der Künstler, in den 20 Minuten, die wir Ryan auf dieser Bank gefilmt haben, haben Passanten ihm ein warmes Getränk, 2 Schokoriegel und ein Feuerzeug gegeben, ohne dass er überhaupt danach gefragt hatte. Eine Aktion für mehr Mitmenschlichkeit für die Banksy von seinen Fans im Netz gefeiert wurde. Der ungarische Bildhauer Imre Varga ist im Alter von 96 Jahren gestorben. Mit seinen monumentalen Denkmälern war er unter wechselnden Regierungssystemen im öffentlichen Raum Ungarns sehr präsent, zum Beispiel mit Lenin-Denkmälern. Außerdem schuf er 1990 das Holocaust-Mahnmal im Hof der Großen Synagoge in Budapest. Und auch in Deutschland hat er Werke geschaffen, etwa 2001 eine Doppelskulptur von Konrad Adenauer und Charles de Gaulle am Adenauerhaus in Rhöndorf bei Bonn.
Das war Kultur heute. Hier geht es weiter mit den Informationen am Abend. Ein Thema: US-Demokraten stellen ihre Anklagepunkte für das Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump vor. Danke fürs Zuhören. An dieser Stelle sagt Henning Hubert.